Einen wunderschönen, was haben wir denn heute? Guten Abend.
Guten Abend, einen Morgen, schönen Märzabend haben wir.
Moin Tobi.
Moin Stefan.
Wir sind im zweiten Jahr.
Das ist mir auch aufgefallen.
Schwanger.
Im zweiten Jahr, wir sind ja keine Elefanten.
Ja, aber das stimmt. Aber wir sind schwanger von der Luftfahrt.
Ja, vor einem Jahr war ich in Marrakesch und da haben wir den ersten Podcast aufgenommen.
Da sind wir abends in die, weißt du noch, wo wir da reingegangen sind, dieses Tonstudio, wo da so ein Focusrite-Abklatsch irgendwie 600 Euro gekostet hätte?
Ja, das war geil, stimmt. Das haben wir noch versucht zu kaufen schnell.
Das denkt ja immer jeder, dass alles da unten günstiger ist, ne?
Ja, denkt man, aber das war falsch gedacht.
Nee, es gibt ein paar Sachen, die sind günstiger.
Das hat nicht geklappt, aber der Podcast war cool.
Das ist auf jeden Fall teurer.
Hm. Also. Und heute sind wir so weit, dass wir schon Gäste haben, ne?
Ja, eben. Also wir sind eigentlich
uns echt entwickelt.
Ja, okay, das sind wir wieder bei Manfred Krug. Das hatten wir beim letzten Mal, dass wir unser Aufhänger, die coolen Propeller.
Das Flugwesen entwickelt sich.
Genau.
Mein Spruch.
Ja. Richtig. Und da sind wir auch wieder. Und wir sind aber, das ist ganz wichtig, in Staffel 2, Episode 1. Das müssen wir immer kennzeichnen.
Season 2.
Season 2, ja.
Season 2.
Wir machen das wie bei Netflix. Aber wir haben uns heute überlegt, das ist natürlich ganz lange vorher geplant gewesen.
Ja.
Das war noch einen weiteren Luftfahrtkollegen, den wir auch durch unser Community-Projekt kennengelernt haben, mal heute Abend mit einladen und der auch einen realen Luftfahrtbezug hat, aber...
Das erzählt er uns selber, oder?
Genau, und vor allem, er war auch mit bei dem Simulator-Event, wo unsere letzten beiden Podcasts Thema waren.
Ja, und ist bei uns mit im Discord.
Der Steppke.
Der Steppke, hallo Steppke.
Ja, servus, guten Abend zusammen. Freut mich. Ja,
Servus.
Freut mich.
Du kommst bestimmt aus dem hohen Norden bei Servus.
Genau, richtig. Also erstmal, ja, ich freue mich riesig hier zu sein. Dankeschön für die Einladung. Freue ich mich sehr drüber. Und ja, ich bin, wo wir gerade bei der Region schon sind, ich bin Wahl-Oberfranke.
Oh, oha. Also quasi in Trommelwirbel Bayern.
Genau. Aber das sagt man hier nicht. Vielleicht für die es wissen, als ich damals 2009 nach Oberfranken gezogen bin, stand neben mir auf dem Rewe-Parkplatz ein Golf und der hatte auf der Heckscheibe draufstehen, Bayern, nein danke, ich bin lieber Oberfranke. Und da war ich eingenordet.
Ja. Aber vom Dialekt her, Steppke?
Nein, vom Dialekt her bin ich natürlich waschechter Thüringer. Ich hoffe, ich habe kaum ein Dialekt, weil, ja, aber ist doch wurscht. Also ich bin gebürtig aus Thüringen, das schon seit langer, langer Zeit, bin mittlerweile auch schon 50 Jahre alt und ja, genau, wie Stefan und Tobi gerade erzählt haben, hatte ich auch mal ein bisschen was mit der Fliegerei zu tun im echten Leben.
Dann erzähl mal.
Und das würde mich auch mal interessieren. Mhm. Wie hast du denn angefangen und was hast du gemacht?
Genau, also ja, die Macke, die Fliegermacke war natürlich schon immer da, so wie bei den meisten von uns, ne, dass das irgendwo im Blut lag. Und ich habe dann irgendwann 1994 angefangen zu studieren in Erfurt und ja, nach dem Studium war dann immer noch irgendwie, das hatte immer noch das Herz gepocht für die Fliegerei und da war die Idee zu sagen, gut, okay, also ich habe dann auch nicht gleich einen guten Job gefunden nach dem Studium, ich habe das abgeschlossen, habe mal die Diplomarbeit geschrieben und wie gesagt, war dann erstmal joblos und da war meine Idee, okay, das Pilotendasein war immer noch irgendwie so der ganz, ganz große Traum und da habe ich mir gesagt, okay, jetzt schaust du dir das mal an und guckst mal, vielleicht, dass du erstmal ein paar Tage, Jahre, Monate, Wochen, wie auch immer, mal das Flugbegleiter-Dasein dir anschaust. Und ja, so ist die Idee gestartet und ich habe dann tatsächlich, drei Monate später, habe ich dann auch tatsächlich bei einer großen deutschen Fluggesellschaft in Rot, die es heute nicht mehr gibt, angefangen in der Kabine. Mhm. Auf der Boeing 737, 400 und 800. Genau.
Da gibt es ja nur nicht so viel. Air Berlin, oder?
Genau so ist es. Air Berlin war es damals. Krass. Richtig.
Wie mit den Herzen.
Genau.
Ne?
Das heißt, du hast studiert?
Genau.
Was hast du studiert?
Ich habe Haustechnik studiert an der Fachhochschule Erfurt, also Heizung, Lüftung, Sanitär. Ja, wer die Werner.
Das war so scheiße.
Genau, wer die Werner-Filme kennt.
Ich wollte es nicht sagen.
Das war so scheiße. So ist es. Genau, das habe ich auch fertig studiert. Und wie gesagt, ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über regenerative Energieträger im Wohnungsbau. auch erfolgreich, war gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, das Herz hängt halt irgendwie doch immer an der Fliegerei.
Aber
bis heute.
Steppke, ich möchte den Entscheidungsfindungsprozess, den würde ich jetzt nochmal gern hören. Du hast das studiert?
Ja.
Und wo kam dann der Moment, wenn es den einen gab, wo du gesagt hast, ich bewerbe mich jetzt als Flugbegleiter bei Air Berlin?
Genau. Also ich war natürlich relativ jung noch. Ne? Ich habe meine Diplomat geschrieben mit 25, habe die auch da verteidigt und so weiter und so fort. Und zu dem Zeitpunkt hatte mein Vater ein Ingenieurbüro, wo ich hätte einsteigen können. So war auch der Plan. Aber ich wollte das nicht. War nicht meins. Ich habe gesagt, nee, ich versuche es trotzdem noch mit 25 und versuche jetzt trotzdem noch in die Fliegerei zu kommen. Und leider war von der Familie der Rücken halt nicht da. Man hat eher so gesagt, ja, hey, du hast ja das Studium und das hast du jetzt fertig, dann mach das doch auch mal. Aber dieses Wissen zu wollen, was in der realen Fliegerei vorgeht, dieser Ehrgeiz oder dieser Gedanke war immer noch größer als alles andere. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal Flugbegleiter und gucke mir das einfach mal an. Weil Piloten und Flugbegleiter haben die gleichen Arbeitszeiten, haben die gleichen Tage, die sie arbeiten, die gleichen Uhrzeiten, die gleichen gute Laune Tage, schlechte Laune Tage. Und ja, das klang für mich absolut spannend und auch plausibel, falls ich vielleicht doch noch meinen Traum verwirklichen kann, doch noch mal irgendwie den Weg ins Cockpit zu schaffen.
Und da hast du einfach eine Mail, wo hast du wahrscheinlich nicht einen Brief hingeschrieben. Und dann haben die dich eingeladen und dann ging's los, oder wie?
Nee, jein, so ähnlich. Ich habe mich natürlich jetzt nicht speziell für Air Berlin beworben, wo dem, dass die auch damals gesucht haben, wie verrückt. Ich habe mich aber bei Condor, Aeroloid, Lufthansa sowieso und ich glaube...
Gott, mein Auge filmt gerade in Schwarz-Weiß.
Hapag-Lloyd damals noch. Heute gibt es ja nicht mehr Hapag-Lloyd, heute heißt die TUI Fly in Hannover. Aeroloid ist mittlerweile komplett verschwunden. Der eine oder andere kennt sie vielleicht noch von ganz, ganz früher. Mit der MD-80, später dann Airbus. Die sind auch verschwunden. Aber ich habe mich wirklich so bei allen namhaften großen Airlines beworben. Richtig. Und schlussendlich war ich dann in Düsseldorf eingeladen worden. Das waren die ersten, die sich bei mir gerührt hatten. Mhm. Und war dort beim Vorstellungsgespräch und das hat auch alles geklappt, das ging relativ fix. Und also 3 Wochen nach dem Vorstellungsgespräch war dann auch schon der Start in Berlin am Flughafen Tegel, den es heute auch nicht mehr gibt. Interessant.
Krass. Steppke, da habe ich jetzt direkt ein paar Fragen und ich glaube, der Tobi hat wahrscheinlich die gleichen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in welcher Reihenfolge sie stellen. Du hast gesagt, das war wann
1999.
Ja.
Und
wolltest du in die Luftfahrt oder wolltest du Flugbegleiter werden?
Ich wollte in die Luftfahrt und wollte ins Cockpit über den Weg der Kabine.
Krass, weil, das haben wir nämlich noch gar nicht so oft beleuchtet, da gibt es viele Leute, die diesen Weg gehen. Und ich bin heute mit einem Kollegen geflogen aus Argentinien und der Kollege war früher bei der, Argentinas Aero irgendwas?
Aerolinas Argentinas, genau.
Flugbegleiter.
Genau.
Und der hat jetzt den Weg ins Cockpit geschafft und der ist fast 40 und hat 200 Stunden auf der 737. Ein, finde ich, ganz beeindruckender Kollege, der den Weg durchgezogen hat und da auch aber den Kompromiss jetzt treffen muss oder werden wird, eventuell seine Partnerin verlassen zu müssen, weil die in Argentinien mit einem Kind, was nicht von denen, also nicht von ihm ist, nicht hierher ziehen kann.
Ach, krass.
Das heißt, worauf will ich hinaus, Steppke? Die Konsequenzen und Kompromisse, die man eingehen muss und dass das gar nicht immer so einfach ist. Und warum hast du dich für die Kabine als erstes entschieden? Weil ich meine, damals gab es ja auch bestimmt so Ab Initio-Programme. Wie ist das gekommen und wie hast du dir den Weg vorgestellt von der Kabine ins Cockpit?
Der Weg ist natürlich so gewesen, dass seinerzeit auch vieles über die RWL, ich weiß nicht, Rheinisch-Westfälische Luftfahrtgesellschaft und so weiter und so fort. Da gab es ja Flugschulen, schon gegangen ist und die Air Berlin hatte viele oder fast ausschließlich Piloten, die ihren ATPL damals selber finanzieren mussten. Ja, und ich hatte dann gesagt, okay, oder hatte mir überlegt zu sagen, okay, über den Job als Flugbegleiter, der damals wirklich gut bis sehr gut bezahlt wurde, mir die Möglichkeit zu schaffen, die ATPL zu finanzieren. Mhm. Das war mein Glaube, das war meine Hoffnung. Natürlich sicherlich noch ein bisschen Unterstützung vom Elternhaus eher. Die ist leider Gottes ausgeblieben vom Elternhaus, weil die haben natürlich zu Recht wahrscheinlich auch rückwirkend betrachtet gesagt, naja, dein Studium hat einen Haufen Geld gekostet, ja, jetzt nochmal der ATPL hinterher, das können wir nicht stemmen. Das ist nicht möglich. Mhm. Ja, und so war die Idee zu sagen, okay, ich versuch's mal, gucken, wie es geht, ob was möglich ist. Und ich habe ja auch während der Zeit bei Air Berlin habe ich ja dann die PPLA am benachbarten Flugplatz in Großenhain noch gemacht, parallel. Aber weiter habe ich es leider nicht geschafft. Also ich war da noch erfolgreicher. Ich habe es dann noch geschafft zum PPLA. Also Cessna konnte ich dann noch fliegen, das durfte ich auch, hat mega Spaß gemacht. Aber für den weiteren Werdegang war ich wahrscheinlich einfach ein bisschen auch, hat auch ein bisschen der Ehrgeiz gefällt, muss ich sagen.
Aber der Ehrgeiz, also das ist jetzt meine Erfahrung, der kommt ja auch viel vom Außen. Der kommt nicht nur von dir, der kommt viel vom Umfeld. Also ich glaube, du kannst, wenn du die richtige Unterstützung hast, und das soll jetzt für die angehenden Piloten und Pilotinnen sein, die vielleicht uns hier zuhören, dass das Außen viel entscheiden kann, ob du diesen Weg auch gehen kannst. Und wenn ich damals nicht viel Unterstützung gehabt hätte, ich hätte es auch nicht geschafft. Mhm. Ne? Weil du musst dir deinen kompletten Alltag freihalten. Steppke, wir haben ja ganz viel drüber geredet. Tobi, wir haben viel drüber geredet. Also auch zu dritt haben wir viel drüber geredet, wie das so damals war. Und ich glaube, da ist natürlich auch einfach ein Faktor, den du, auch wenn du geeignet bist, nicht beeinflussen kannst.
Mhm. Oh. Ja, so war's.
Und du hast gesagt, du hast nur bis zum PPL geschafft. Und das ist so ein Mindset. Man muss sich mal überlegen, man darf ja ein Flugzeug fliegen. Jetzt stell dir vor, du gehst
Ja, aber wenn du eine ATPL vorhast, dann finde ich das mit dem nur schon irgendwie. Bei mir ist es ja auch, ich sag ja auch nur.
Boah, jetzt bin ich 2-1 ausgespielt.
Naja, ich weiß es nicht.
Du hast ich ja hatte auch nie vor, eine ATPL. Ich hatte auch nie vor, eine Mauer zu bauen. Ich hatte nie vor, eine ATPL zu machen.
Na, vielleicht ist das der Unterschied. Vielleicht darf man es nicht vorhaben und macht's dann.
Ich bin in meiner PPL-Prüfung mit Sandalen, mit meinen Tefa-Sandalen, bin ich zum Prüfer vom Kollegen, der war dann auch später tatsächlich auch in meiner Airline nochmal kurz, bin ich hin und der guckt mich an und sagt, Stefan, du machst jetzt deine Prüfung echt in Sandalen? Ich sag so, ja. Und Prüfung abgelegt, weiß ich noch, ne? Und dann sagt er zu mir, willst du nicht noch die ATPL machen? Sag ich, nee, ich bin Ingenieur, ich bin happy. Mhm. Ich will nichts mehr. Mhm. Ne? Vielleicht ist das ein Unterschied, weil man sich selber Ziele so hochsteckt und das zwischendrin nicht sieht, ne? Wenn ich jetzt mir eine Taylor Swift anschaue und sage, Mensch, die ist ja super, wie die bekannt ist und tanzen kann und sich da in ihre Stage Dive da rein macht und denke mir, ja, das wäre schon gut, mal irgendwie in einer Karaoke Bar irgendwie ein Bier umsonst zu bekommen, wenn man da mal singt, ne? Vielleicht muss man die kleinen Ziele irgendwo auch sehen. Jetzt frage ich euch beide mal, eigentlich Tobi, du bist doch der Redeführer hier.
Ich komme kaum zu Wort.
Ja, Entschuldigung, aber ich finde es gerade spannend. Ich frage euch jetzt mal beide. Denkt ihr, dass die Ziele man sich zu hoch stecken kann und dass es deswegen vielleicht nicht klappt?
Also ich denke das nicht. Nee. Das, ich glaube, das ist so das Gesamtkonzept, also mit der Unterstützung, also und
ja.
Wen du kennst, ob du gerade zur richtigen Zeit am richtigen Fleck bist. Solche Sachen, glaube ich.
Ja, also ich kann das jetzt mal sagen. Also das ist ja kein Geheimnis, aber meine Mutter zum Beispiel, die hat immer zu mir gesagt, du packst das nicht. Und das kannst du nicht bringen eigentlich, ne? Das geht nicht. Mhm. Das kannst du nicht machen. Ne? Du packst das nicht. Du packst das im Cockpit nicht. Du schaffst das nicht. Du bist da nicht geeignet für. Und das ist natürlich hardcore, ne? Weil solche Dinge kann man lernen. Ne? Also das ist Blödsinn. Ich würde jetzt einfach mal hier behaupten, wer es schafft, alleine sich durch die PPLA zu wursteln und wirklich mit viel Ehrgeiz rangeht. Und natürlich muss man auch ein bisschen Talent mitbringen. Das ist auch wichtig. Ja. Aber ich denke, wer das schafft über die PPLA und sich da weiter für interessiert und sich Gedanken macht und den Weg auch gehen will unbedingt, der schafft das auch. Na, und da ist es nicht gut. Der braucht natürlich die Rückhalt der Eltern. Und des Elternhauses, zurück der Frauen, Freundin eventuell oder Kumpels oder was auch immer. Das ist wichtig.
Mhm. Ja, ich war damals alleine, also Segelflug, Motorsegler, ultraleicht und PPL gemacht und hatte halt auch keinen Rückhalt und dann ging es irgendwie nicht mehr weiter. Also das habe ich einfach auch finanziell nicht stemmen können. Also da hat mir mein Beruf als Musiker nicht ausgereicht. Mhm. Das war so der Hauptgrund, würde ich sagen eigentlich, dass man es nicht wusste, wie, also bei mir war es das, ich wusste nicht, wie ich es finanzieren soll.
Bei mir waren es das Stundensammeln. Ich bin vom Typ her ein schlechter Verkäufer. Ne? Und du musst, um die Stunden auch zu sammeln, und das ist ja sehr, sehr wichtig, ja, also die Erfahrung in der Fliegerei ist die Erfahrung über Stunden nun mal, und die Erfahrung ist ganz, ganz, ganz wichtig, ne, in der Fliegerei, und das geht nur über Stunden, und man muss das verkaufen, und jemand, der damals mit mir die PBL-Ausbildung gemacht hat, der hat halt dieses Verkäufertalent noch so ein bisschen glücklicherweise mitgebracht, und der konnte das, der konnte Menschen begeistern und hat mit denen Rundflüge gemacht, der ist jeden Tag am Flughafen gewesen. Jeden Tag.
Ich habe auf dem Flugplatz gewohnt und habe aufgeflogen.
Genau.
Ja, das war schon, das ging schon, aber trotzdem.
Ich würde ganz kurz nochmal bei dem Thema bleiben, noch eine Sekunde, weil ich glaube, ihr holt hier gerade ganz viele Leute ab. Mhm. Denn wie bin ich zur Fliegerei gekommen? Ich habe damals mit 16 oder 17, das weiß ich nicht mehr genau, habe ich meinen Modellflug anfangen wollen. Und da habe ich damals meine Eltern gefragt und mein Vater damals, ob er mich zum Modellflugplatz fahren kann und so. Und da habe ich schon gemerkt, naja, das ist jetzt immer schwierig samstags und so. Und dann war ich 18, dann habe ich meinen Trabi gehabt und dann bin ich selber hingefahren. Habe ich nur deswegen gehabt und habe da ganz viel gelernt. Habe gemerkt, ah ja, okay, wenn du was in die Richtung erreichen willst, dann musst du es wahrscheinlich selber machen, ne? Und meine Eltern haben das einfach nie gesehen, weil für die war das nicht greifbar, dass ein Modellflug mir so viel bedeutet. Und auch der Trabi war nicht greifbar. Ich habe gesagt, ich will halt ein Auto haben, was günstig ist. Na, ich bin schon ein bisschen älter. Was günstig ist, was mich zum Modellflugplatz bringt. Und da habe ich aber schon das erste Mal gemerkt, okay, gut, also so richtig Unterstützung hast du da jetzt auch nicht, ne? Und dann ging es weiter ins Studium. Ich habe durch den Trabi jemanden kennengelernt, der Ahnung von Elektrotechnik hat. Der hat eine Zündanlage für den Trabi entwickelt. Und er sagt, Mensch, vielleicht studierst du Elektrotechnik, ne? Und da habe ich Elektrotechnik studiert und das echt sehr gut auch abgeschlossen. Klar, FH, aber trotzdem. Und bin dann umhergezogen und habe meinen Modellflug immer weiter gemacht. Und dann, als ich nicht mehr Modellflug machen konnte, bin ich dann in die echte Fliegerei gekommen. Aber alles großer Zufall. Aber der Initialzünder war eigentlich zu sagen, die Unterstützung vom Außen, was ihr gerade beide gesagt habt, die hast du nicht gehabt. Und bist dann deinen eigenen Weg gegangen. Und ich glaube, das könnte ganz vielen Leuten auch helfen zu sagen, bloß weil vielleicht dich jemand nicht unterstützt oder jemand nicht sagt, dass du es schaffen kannst, heißt das nicht, dass du es nicht schaffst.
Das ja.
Das ist ein großer Zufall. Wenn ich damals den Trabi nie gekauft hätte, wäre ich auch nicht hier.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ich glaube, das sind viele Zufälle oder eben so, dass du eben einfach zur richtigen Zeit am richtigen Fleck sein musst. Du bewirbst dich am Ende irgendwo und die laden dich ein oder nicht. Weißt du?
Genau. Du musst aber nichts über deine eigene Qualität aussagen können, nur weil du vielleicht mal nicht eingeladen wurdest oder weil du es nicht geschafft hast. Dann bist du einen anderen Weg gegangen und man ist ja jetzt auch glücklich, ne? Und wenn ich meine ATPL nicht geschafft habe, ich habe damals zu meiner Freundin gesagt, ja, wenn ich jetzt nicht in der Airline angestellt wäre, dann habe ich halt, dann können wir halt IFA nach Malle fliegen mit der Diamond DA-40, ne?
Ja.
Ne? Das war mein Ziel. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man die kleinen Schritte sieht und nicht das Große und vor allem sich auch nicht klein halten lässt von Leuten, die vielleicht einfach auch keine Ahnung haben, aber die halt Bindungspersonen waren und man sich denkt, na gut, wenn die sagen, ich schaff's nicht, dann schaffe ich es nicht.
Mhm.
Na, das ist schon ein wichtiger Punkt, das muss man ganz klar sagen. Genau. Jetzt, Tobi, du hast gesagt, du willst nochmal zurück zur Air Berlin. Aber es ist schon ein wichtiges Thema.
Wir brauchen noch ein paar Air Berlin-Geschichten, damit die Leute dranbleiben.
Dass die uns
ich glaube, die Leute bleiben auch so dran.
Ja.
So, Air Berlin-Geschichten.
Air Berlin-Geschichten. Also du warst das, erinnerst du dich an deinen ersten Flug im richtigen Flieger?
Ja, absolut. Ja, absolut. Natürlich. Werde ich nie vergessen.
Erzähl mal.
Werde ich nie vergessen. Ich bin ja damals, das war alles... Ich muss ein bisschen ausholen. Das war 2000 eine ziemlich impulsive Zeit für Air Berlin damals auch. Viele Bases waren groß geworden. Düsseldorf war sehr groß.
Ist halt auch so massiv gewachsen zu der Zeit.
Ja, genau. Air Berlin ist wahnsinnig gewachsen in der Zeit. Also es war kaum fassbar. Also es gab eine riesen Base in Düsseldorf. Tegel natürlich, außer Frage. Und unter anderem auch eine Station in Paderborn. Paderborn-Lippstadt. Heute fast vergessener Flugplatz, Flughafen, ja. Damals groß, feststationiert, 7 Maschinen von Air Berlin.
Wahnsinn.
In Paderborn. Und ich war geplant für Erfurt. Mhm. Air Berlin hat damals eine neue Station aufgebaut für Erfurt, Thüringen. Ich hatte in Erfurt studiert, ich dachte, das passt wunderbar.
Mhm.
Und die war aber noch nicht einsatzbereit. Es war eine Maschine in Erfurt immer dauerhaft gebased. Aber die Crews kamen meistens von Leipzig oder von Dresden und sind dann halt da mit dem Auto hin kutschiert worden.
Mhm.
Und ich war damals 3 Monate noch in Paderborn gebased, also praktisch meine Einarbeitungszeit, wenn ihr so wollt. habe ich ja in Paderborn gemacht, genau. Und dann mein erster Flug war Paderborn-Hurghada, weiß ich noch wie heute. Mhm. Da ist man ja dann, normalerweise sind es ja 4 in der Kabine, und ja, man muss dann, ich glaube, es waren 8 oder 10 Flüge, die ich da in Begleitung unterwegs war, mit einem Trainer, mit einem Paten, nannte man das seinerzeit bei Air Berlin. Also man hatte einen Paten oder eine Patin, die einem zur Seite stand. Und ja, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil ihr kennt ja das, die gehen ja dann so in die Kabine, rückwärts in die Kabine. Wir hatten ja damals noch Full Service, das ist schon lange her, da gab es auf so einem langen Flug, ja, Paderborn nach Hurghada sind circa 5 Stunden. Auf so einem langen Flug gibt es natürlich mehrere Mahlzeiten, auch richtige Mahlzeiten. Und ich weiß noch, wie heute, wir haben dann die Essen-Trolleys, ja, also aneinander gestellt und sind dann zu zweit, haben dann zu zweit das Essen serviert. Und das war ganz lustig. Es war so das typische der typische Fauxpas, der immer passiert auf so einem ersten Flug, das ist ja ganz normal. Wir hatten den Brötchenkorb obendrauf, stand ein Brötchenkorb, und normalerweise, wenn du alleine bist, passiert da nichts mit diesem Brötchenkorb. Aber da wir zu zweit waren, ist meine Kollegin schon los und ich stand aber noch, und so ist der Brötchenkorb natürlich von oben abgestürzt.
So. Geil. Gleich erstmal verteilt.
Ja, das war das Erste. Da hatte ich noch nicht ein Essen an irgendeinen Passagier gegeben oder serviert auf den Tisch gestellt. Da flogen schon die Brötchen und kullerten schon unter den Stühlen rum. Ja, das werde ich nie vergessen. Die Bilder habe ich heute noch im Kopf. Ja.
Und ist das auch was man, also du, in der Ausbildung lernst du ja wahrscheinlich hauptsächlich die Sicherheit. Kram, aber lernst du auch was mit Bedienen?
Also gar nicht. Von welcher Seite und so? Gar nicht. Nein, gar nicht. Nein, null, gar nichts. Das war gar nichts. Ne? Also die ganzen, also genau, die Ausbildung kam jetzt zum Flugbegleiter in Tegel, das waren 6 Wochen, und das war ausschließlich Flight Safety. Ja. Was noch war, das war aber nur für die Mädels dann. Wir waren im Kurs, ich glaube, 22 Mädels und 3 Jungs.
Ach, cool.
Ja, genau. Und genau. Und die Mädels hatten doch dann noch so ein paar Tage so Schwingkurse und so ein bisschen Kram, wie man, ich sag jetzt, das klingt jetzt total bescheuert, ja, aber so wie man halt mit der kaputten Strumpfhose mal umgeht, ne, wie die Schuhe zu sein haben und so weiter und so fort. Ne. Die Mädels hatten natürlich auch mehrere Uniform-Ausstattungsvarianten, also mal mit Hose, mal mit Rock und ja, wie die Kombination, mal mit Tuch, mal mit so einer Art Krawatte, was ja bei uns Jungs, ja, Krawatte, Weste, fertig. No.
Ja.
Da waren wir dann natürlich nicht dabei, da waren wir 3 Jungs dann raus aus dem Thema, das haben dann die Mädels dann, oder wie man sich nachschminkt. Ne, wie man sich nachschminkt. Ne, ihr müsst ja, ich meine, das ist ja auch furchtbar anstrengend, ja, in der Kabine 5 Stunden zu stehen, und da, das ist ja Arbeit, ne? Das ist ja, das ist ja nicht irgendwie bis aus dem Fenster gucken, das ist richtige Arbeit. Und wie die Mädels sich dann halt auf der engen Toilette nachschminken. Das ist kein Quatsch, was ich erzähle. Und das hat man denen beigebracht.
Ach, krass. Genau. Ja, was für eine Ungleichheit auch einfach, ne? Wenn man sich das überlegt.
Ja, richtig. Ja.
Das ist ja überhaupt nicht für mich jetzt greifbar, dass anhand der Definition jetzt im Prinzip sich jemand, also länger den Kurs unterziehen musste und lernen musste, wie man seine Strumpfhosen flickt.
Ja, ja? Genau. Ja.
Das finde ich ja also heftig.
Krass. Das wird immer noch so sein, oder? Gehe ich von aus.
Nee. Also ich bin froh, dass das in Europa nicht gibt. Ganz ehrlich. Also ich finde nicht, dass man jetzt anhand des Geschlechts jetzt bestimmen sollte, ob du jetzt eine weitere Ausbildung in einem Schminkkurs bekommst. Also wir haben so viele männliche Cabin Crew mit Partnern und Partnerinnen, beides, die so sehr auf ihr Äußeres achten, dass sie genauso Mascara oder...
Na gut, dann kannst du ja den Kurs einfach mit besuchen, das sehe ich jetzt nicht.
Ja, klar, aber das, ich glaube, das war damals anders, so habe ich das rausgehört.
Also jein, dann habe ich mich da wahrscheinlich ein bisschen falsch ausgedrückt. Das war so, man hat es uns natürlich freigestellt. Ne? Wir hätten
wie viele Männer waren denn dann in dem Kurs freiwillig drin?
Keiner.
Und wer hätte denn vielleicht doch gerne reingehen wollen?
Das kann ich dir nicht beantworten.
Ja, das ist die Frage. Ne? Also, aber spannende Themen, und wir reden jetzt von 1999, ne?
Genau, richtig.
Genau. Also, finde ich super spannend, aber ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Hattest du mit Klischees zu kämpfen, als du deinem Umfeld erzählt hast, dass du in die Kabine von dem Flugzeug gehst?
Nee, Gott sei Dank nicht. Hatte ich Glück. Hat die Leute in meinem Umfeld relativ wenig interessiert. Die haben alle sogar reagiert so nach dem Motto, ach ja, stimmt, Flugzeuge, das war schon immer dein Ding, ne?
Ja.
Ja, eigentlich. Das war's.
Eigentlich ne? Cool.
Keine Klischees. Also ich Glück. Fand ich jetzt im Nachgang betrachtet, ja.
Ja, und wie lange hast du das gemacht?
2 Jahre. Ich war 2 Jahre in der Kabine, genau.
2 Jahre?
2 Jahre.
Und du bist ja aber auch ein paar Mal von Dresden geflogen.
Ja, genau. Da waren wir ja nicht ganz fertig. Also ich war ja 3 Monate in Paderborn, Lippstadt, gebased. Und danach sollte es dann nach Erfurt gehen. Wäre Erfurt meine Base gewesen. Und ich habe aber während der Zeit jemanden kennengelernt, die in Dresden seinerzeit gewohnt hat und auch heute noch wohnt. Und da habe ich dann mich umentschieden und habe gesagt, nee, dann wechsle ich nach Dresden. Und das hat dann auch geklappt. Da hat er Berlin mitgemacht. Und so bin ich dann anstatt nach Erfurt nach Dresden versetzt worden und war dann 3 Monate später fest in Dresden. Hab dann auch eine kleine schicke Wohnung gehabt in Radebeul und ja, dann war ganz normaler Fliegerbegleiteralltag, nenne ich es mal.
Ach cool.
Krass. Mhm. Ja, richtig cool.
Und trotzdem will ich nochmal auf deinen Flug, also wenn du wolltest ja Pilot werden, warst dann in der Kabine.
Genau.
Bist du in irgendeiner Art aufgeregt bei diesem ersten Flug? Was sind das für Eindrücke? Wie war denn das?
Also das war eigentlich gar nicht so aufregend jetzt im Nachgang betrachtet, weil wir hatten natürlich auch ein paar während der Ausbildung ein paar Flüge, wo wir schon mitgeflogen sind, wo wir uns auch orientiert haben dann zwischendrin. Wir mussten dann auch bestimmte Bögen ausfüllen, vorgefertigte Bögen von Air Berlin, wo wir gemeinsam mit der Kabinencrew, die damals on duty war, Sachen ausfüllen mussten und Sachen angucken mussten. Also es war auch ehrlicherweise wenig Zeit irgendwie, sich Gedanken drum zu machen. Ne? Also man hat das da gemacht, du hast auch deine Checklisten, du musstest zum Beispiel den Duty-Free, das ist heute bisschen anders. Damals war es noch so, das war ein sogenannter Non-Schengen-Flug nach Hurghada. Das heißt, wir hatten zum Beispiel Zigaretten und Alkohol an Bord. Ja, das war damals 2000 noch so und das muss natürlich alles gecheckt werden. Das heißt, man hat Checklisten für diesen Duty-Free-Wagen, für diesen Duty-Free-Trolley.
Ja.
Und das muss gecheckt werden. Dann muss natürlich jemand los und checkt wie heute auch die Schwimmwesten. Dann wird das Medical Equipment. Also man hatte eigentlich relativ wenig Zeit, sich da irgendwie Gedanken zu machen. Natürlich war es schön, zwischendurch mal dann eine Pause zu haben im Cockpit und so. Und das fand ich auch gut von Air Berlin mit diesem Patenprogramm. Ne, so, jetzt setze ich erstmal hin, jetzt ist das mal was, ne? Oder mach dir einen Kaffee. Den Rest machen wir so. Also es war schon ziemlich gut, aber aufgeregt jetzt war ich eigentlich nicht.
Richtig.
Ne? Weil es ist
also
dann...
Also der Stress, was du mal erzählt hattest, dass es dann so viel Stress auch gab auf den Flügen und so und das kam dann später wahrscheinlich, das war nicht am ersten Tag.
Das kam dann erst später. Du musst ja wissen, dass bei 186 Passagieren, wenn der Flieger voll besetzt ist, hast du bei dem Programm, was damals die Air Berlin vorgesehen hatte, auf entsprechenden Flugzeiten, das Programm, das war schon sehr eng gestrickt. Ja, das war schon wirklich, da hatte man schon richtig zu tun. Und nun ist es natürlich bei diesen Patenflügen, bist du zu fünft. Und das erleichtert es natürlich. Ne? Dieser einejenige, der da noch mit dabei ist, der hilft natürlich ungemein. Ne? Aber der richtige Stress, das war dann wirklich auf den Flügen, wo wir zu viert waren, wo der Flieger ausgebucht war bis unter das Dach, kurze Flugzeiten etc. pp. Können wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber sprechen, da kann ich nochmal ein paar Beispiele bringen oder so. Da wurde es natürlich wirklich mitunter richtig stressig.
Und normalerweise ist es so ja, dass jede Tür mit einem besetzt ist, ne?
Genau, richtig. So ist das vom LBA vorgeschrieben, dass pro 50 Passagiere ein Flugbegleiter da zu sein hat. Wer sich so ein bisschen mit der Fliegerei auskennt, weiß zum Beispiel, dass die Germania, das war noch eine Fluggesellschaft, die vielleicht heute der andere noch kennt, auch mit 737-300 und 700 damals unterwegs waren und auch das gleiche Kundenklientel im Portfolio hatten wie die Air Berlin. Die hatten zum Beispiel Boeing 737-700, die hatten 149 Plätze und somit brauchte man nur 3 Flugbegleiter. Natürlich der gleiche Stress, genau.
Ja.
Richtig, die waren dann zu dritt in der Kabine, genau. Also pro 50 Passagiere muss ein Flugbegleiter da sein.
Stefan hat angefangen mit Luftholen.
Ich finde das super spannend. Aber ich möchte noch mal wissen, ich weiß ja, wie verschiedene Cabin Crews zu uns nach vorn kommen. Und du weißt genau, wer Ambition oder Interesse hat, ins Cockpit zu wechseln. Und jetzt kenne ich ja nur die Pilotensicht. Wie war deine Interaktion mit der Flight Crew im Cockpit, wo du ja eigentlich hin wolltest?
War zu 80% positiv. Ja, also die Kollegen im Cockpit, die das dann spitz gekriegt haben, mit denen man auch mal kurz gequatscht hat und so, die haben mich schon unterstützt.
Was haben die spitz gekriegt?
Dass ich da großes Interesse habe und dass ich da mal Richtung Cockpit unterwegs sein werde und dass die Fliegerei eigentlich mehr dort vorne sich im Cockpit für mich abspielt als in der Kabine. Ja. Aber ich eben diesen Weg, ich meine, man kommt mit den Leuten im Gespräch, du kennst die Fliegerei, wir sind alle auf du. Das war immer ein freundschaftliches Verhältnis bei Air Berlin, immer wirklich, das muss ich sagen. Und diejenigen, die das mitgekriegt haben, da gab es auch ganz, ganz viele Kapitäne, die das wahnsinnig unterstützt haben. Das nicht unbedingt zur Freude meiner Kabinenchefin oder meines Kabinenchefs. Ja, also da gab es auch schon mal Kapitäne, die dann gesagt haben, jetzt lass mal deinen blöden Trolley hier stehen, du kommst jetzt mal mit mir raus und machst mit mir mal einen Außencheck. Das gab es auch.
Aber das ist doch das Bigger Picture, warum will das jemand nicht?
Was meinst du jetzt?
Ja, also wenn jetzt zu mir eine Cabin Crew sagen würde, darf ich mal einen Außencheck mitmachen? Würde ich genauso, ey, hallo, komm mit, ja, sofort.
Ja.
Und das ist ja das, wo man sagt, das heißt genau. Ja nicht, dass der Job an sich für jeden immer besser ist. Aber wenn jemand die Ambition hat,
richtig,
ins Cockpit zu kommen und den Weg über die Kabine geht, dann hat er schon mal, da hat er ein ganz klares Mindset. Und ich finde, das muss man auch unterstützen. Wir haben ganz viele Kabinenbegleiter bei uns, die absolut happy mit ihrem Job sind, aber vereinzelt, und das ist ganz selten, merkst du, da ist richtig Wissen, Interesse und Know-how da. Und wenn du dann zu denen sagst, na, dann lauf doch mal mit außen rum, da würden die sich mega freuen. Warum will das jemand nicht?
Also meine Chefin hat natürlich gesagt, dass das nicht so lustig ist, weil ich habe ja auch hinten zu tun. Muss ich ja auch ein Stück Recht geben, Entschuldigung.
Genau, ja. Aber wenn du jetzt in einer Air Berlin Maschine, in einer 737-700, was auch immer ihr da hattet jetzt da, mit vier Flugbegleitern unterwegs bist, da kann man doch sagen, na pass auf, die ersten 150 Leute können ja auch ohne mich boarden.
Richtig.
Lass mich doch mal außen rum gehen.
Genau. Hat in den meisten Fällen auch funktioniert. Mhm. Aber ja, man arbeitet mit Menschen. Manche fanden es gut, manche fanden es nicht so gut, wie das halt so ist. Ja. Aber was ich damit sagen wollte, es gab halt, oder es war so, dass wenn das die Cockpit Crew mitbekommen hat, dass da Interesse besteht, ich meine, man kannte sich ja auch. Wir waren ja in Dresden eine relativ kleine Base. Ja, es war ja ein freundschaftliches Verhältnis. Viele haben sich auch außerhalb der Arbeit getroffen. Und da war das dann wirklich schon okay. Ne? Da hat dann keiner mehr was gesagt, wenn das so war. Und ich durfte dann noch oftmals im Cockpit mit meine Minuten verbringen, etc. pp. Das hat schon funktioniert. Ja,
ja, schön. Also ich finde das super spannend, weil wir sehen das ja auch. Also ich sehe ja auch, wenn irgendjemand da Interesse hat und dann kommt da jemand rein und sagt, ja und, da fängt er plötzlich an zu reden und fragt, Echo, ich sage jetzt was Blödes, ja, Echo Delta Charlie, ne, ach, sind wir bei Dresden. Und die kennen dann plötzlich die Abkürzungen, die wissen, wie das Wetter ist im Zielflughafen, fragen, ob wir einen K3-Anflug machen müssen. Und da wirst du als Pilot schon hellhörig, ne? Weil ich glaube, als Pilot, der diesen Weg mit Passion gegangen ist, der ist ganz empfindlich dafür, wenn jemand diesen Weg auch gehen will und versucht, das immer zu fördern, immer. Und das ist so ein Ding, also da gibt's für uns, wenn ich sowas mitbekomme, dass irgendjemand da Interesse hat, da gibt's nichts, was du nicht machst, um das irgendwie zu ermöglichen, dem mehr Wissen zu vermitteln.
Ja, wo dem, es war natürlich auch eine andere Zeit damals, das muss ich sagen. Vor 20 Jahren war es bei Air Berlin wirklich, es war schwierig, es war anstrengend auf den Flügen, es war sehr, sehr viel Service. Man hat wirklich sehr viel für die Passagiere getan, das muss ich sagen. Und es war wenig Zeit. Es gab bestimmte Flüge mit wenig Passagieren, das hatten wir natürlich auch. Ich kann mich noch an einen Flug von Erfurt nach Faro erinnern mit 5 Passagieren. Sowas gab es natürlich auch. Da hatte man natürlich dann die Chance, mal eben 3,5 Stunden im Cockpit zu sitzen.
Wunder, dass ihr pleite seid.
Genau. Ja, das ist natürlich alles schon lange her. Ne? Das war
aber auch Blödsinn. Weißt du, Flüge hast du immer gratis,
hast du immer,
am Anfang und Ende. irgendwann müssen richtig. Ja die Leute mal runterkommen. Ich erinnere genau. mich an einen Flug nach Kania, da habe ich ein Bild gemacht mit der gesamten Crew, da hatten wir eine Person an Bord.
Ach geil.
Ja. Eine Person, habe ich jetzt noch das Bild.
Ja, und das Lustige ist ja dann, man könnte ja dann diese 5 Passagiere richtig verwöhnen und das Blöde ist, die 5 Passagiere, die wollen ja noch nichts. Ne, die wollen ja nichts haben, die wollen ihre Ruhe, weil sie endlich mal einen leeren Flieger haben. Ja, ja, die wollen ja nichts okay. haben. Da kann man ja sich ja dann neben jeden Passagier setzen und mit dem auch mal sprechen und kann sogar überbackene Brötchen servieren, wenn das sein muss. Aber die wollen dann nichts, die Passagiere sagen, nee, ach, lassen Sie mich in Ruhe, geben Sie mir bitte noch eine Decke und dann kann ich nämlich die nächsten 2,5 Stunden schlafen. Genau.
Das ist von den Skat gespielt, oder was?
Ja, die Mädels haben halt ihr Ding gemacht und haben halt gequatscht und so ein bisschen.
Aber das sagst du immer, die Mädels. Das heißt, du bist eigentlich, also
ja,
du siehst dich selbst als Einzelkämpfer da.
Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, aber die Regel bestand da, also oder die meisten Flüge, an die ich mich erinnern kann, waren so, dass wir 3 Mädels und ich. Ja, wir waren ja zu viert in der Kabine. Das war, die Regel war 3 Mädels und ich.
Genau. Das heißt, du hast alle möglichen Geheimnisse anvertraut bekommen?
Nee, eigentlich nicht.
Schade, das wäre ein guter Aufhänger gewesen.
Ja. Nein, leider nicht. Nee.
Aber gab es da interessante Geschichten? Nee, ne? Mit den Mädels?
Nee. Das gibt es immer noch. Nee. Die darfst du nie erzählen.
Nee, war bei mir nicht so. Also muss ich ganz ehrlich sagen, war bei mir nicht so. Wir haben meistens, ja klar, wir haben miteinander gearbeitet. Wir haben versucht, das Bestmögliche rauszuholen aus dem ganzen Flug. Nein. Also wie gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen, wir waren echt eine kleine Base. Ne? Wir waren irgendwo vielleicht 25 Piloten und vielleicht 40, 45 Flugbegleiter. Mehr waren wir nicht. Mhm. Und jeder kannte jeden. Ne? Und das konnte immer mal passieren, dass du abends in der Dresdner Neustadt warst und hast den einen oder anderen dort getroffen. Ja, das war nichts Ungewöhnliches.
In Kettys Garage gegangen und.
Zum Beispiel, genau, richtig. So war das.
Ich hatte ja schon mal als Passagier auf einem Flug nach Montreal vom Flugbegleiter die Telefonnummer bekommen.
Vom Flugbegleiter.
Vom Flugbegleiter, so in so einem zusammengefalteten kleinen Zettelchen.
Ach, das ist doch voll cool, wie schön.
Ja, und abends im Hotel, aber ich bin dann nicht hin. Aber das war so süß irgendwie. Fand ich cool.
Ja, also in der Luftfahrt gibt's die wildesten Geschichten. Und das ist halt, weil man immer denkt, man ist nicht greifbar. Und deswegen kann man sowas machen und die Hemmschwelle sinkt. Aber wenn man in dem Job ist, weiß man eigentlich, dass die Luftfahrt ein absolutes Dorf ist. Und dass es gar nicht so ist, dass man sich nicht wieder sieht. Ich war letztens zu meinem Sim-Check und dann gehe ich in den Flieger rein, dann kommt plötzlich der Kollege, der mich noch gefragt hat, wie man da ein Minimum korrekt einstellt, kommt der Kapitän da raus und sagt, ach, servus. Ich sage, ja, wo haben wir uns gesehen? Ich kann dich gerade nicht zuordnen. Ja, im Sim letztens, vor ein paar Wochen. Da haben wir ja noch drüber geredet im letzten Podcast, ne?
Ja.
Ich sage, ach, du warst das. Und dann sagt der Kopi, mit dem ich geflogen bin, sag mal, wie ist denn dein Name? Und dann sagt er seinen Namen und dann sagt er, das gibt's ja nicht. Wir haben telefoniert vor 2 Jahren, weil mein Vater ist bei der Eurowings früher geflogen und ihr wart Kollegen. Die Luftfahrt ist ein absolutes Dorf immer.
Ja, ist wirklich so. Kann ich bestätigen.
Und ich habe noch eine Frage, Steppke.
Ja.
Du hast es 2 Jahre gemacht, richtig?
Ja, genau.
Und das ist eine blöde Frage, aber ich muss die stellen, weil es mich wirklich interessiert, jetzt unabhängig von dem Podcast. Aber wo war der Moment, wo du gesagt hast, bis hierhin, aber ich mache nie weiter?
Ja, das war die Perspektivlosigkeit, ne? Das war es bei mir. Also ich wollte dann auch nicht mehr. Es war mir viel zu anstrengend, es war mir viel zu stressig, das muss ich sagen. Das war kein leichter Job, das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Und da habe ich dann für mich die Reißleine gezogen und habe gesagt, nee, das ist nicht deine Zukunft. Ich war dann irgendwann schon 27 und habe gesagt, nee, das kann nicht deine Zukunft sein. Du musst jetzt hier die Reißleine ziehen. Entweder es geht noch, du schaffst es noch irgendwie Richtung Cockpit oder du orientierst dich woanders, weil das ist nicht deine Zukunft. Das kannst du nicht machen, weil das hilft dir später nicht weiter. Wenn du 10 Jahre in der Kabine warst, dann wird es noch schwerer. Je länger du drin bleibst in der Kabine, desto schwerer wird dein Absprung.
Aber der Job hat dir doch Spaß gemacht.
Das erste Jahr, ja, auf jeden Fall. Das zweite Jahr war es kein Spaß mehr. Ich hatte dann Flüge dabei, die wirklich echt, also da bin ich auch wirklich an meine Grenzen gegangen, wie das meine Kolleginnen damals, wie die das überstanden haben, das weiß ich bis heute nicht, wie die das geschafft haben, weil es wirklich mordsanstrengend war. Also Wahnsinn, ich kann mich da an Flüge erinnern, wer sich so ein bisschen in der Fliegerei auskennt, wir hatten ja, hatte ich ja erzählt, wir hatten ja damals noch den Boeing 737-400 und da gab es Gabelflüge, das heißt, wir sind von Deutschland nach Hurghada geflogen mit der 400er, dann von Hurghada nach Luxor und dann von Luxor wieder zurück nach Deutschland. Und wenn die Flieger ausgebucht haben, dann lief sowas in der Regel ohne Zwischenlandung irgendwo, war das nicht möglich, war das nicht machbar, abhängig vom Wetter und so weiter.
Geplant oder ungeplant?
Wahrscheinlich, also nicht gescheduled, klar, aber wenn das Wetter schlecht war und nicht gepasst hat und die hohen Temperaturen dort unten in Luxor mit einer 737-400 uns da haben Schwierigkeiten machen lassen, mussten wir irgendwo in Bulgarien runter und zwischentanken.
Das heißt, das war ein Tech-Stop, da hat niemand was von gewusst vorher.
Ach krass. Richtig, das wusste niemand.
Oh.
Ja, wir mussten dann einfach der Situation geschuldet runter und zwischenlanden und das waren natürlich Dinge, das ist natürlich anstrengend. Da redest du dann auch ganz schnell mal, da bist du ganz schnell auch bei der Maximum Duty Time, ja. Da wirst du ganz schnell an die 13 Stunden, 14 Stunden ran. Auch in der Kabine gelten ja die gleichen Regeln. Ja. Mhm. Und das ist anstrengend.
Aber Steppke, da habe ich eine Frage dazu. Mhm. Und da habe ich einen ganz großen Respekt vor euch in der Kabine. Ihr habt ja nun täglich, wenn ihr 2 Flüge habt, mit fast 400 Menschen zu tun, wenn ihr 4 habt, mit 800.
Ja.
Jetzt kann man sagen, ja, jetzt machen die wieder den gleichen Fehler, wieder zu große Koffer, wieder dies, jetzt finden sie ihren Sitz nicht, sind vorne eingestiegen, obwohl sie in 30C sitzen. da lachst du. Ja. Wie schaffst du das? Und das ist wirklich eine ganz ernst gemeinte Frage und das finde ich auch gut, den Respekt dazu bewahren und jeden so zu behandeln, als ob ja halt die Situation, wie es halt geschuldet ist, dass es halt für die Menschen wahrscheinlich nicht so oft passiert, für dich halt jeden Tag 5 Mal und du mit den Augen leiern könntest, dass du so ordentlich mit den Kunden und Kundinnen umgehst. Das würde mich mal interessieren.
Das ist eigentlich relativ einfach, weil mein Mindset, wenn du so willst, war immer so, dass ja die Menschen, die da zu uns an Bord kamen und wir waren ja damals noch bei Air Berlin, hatten wir keinen Einzelplatz verkauft. Das heißt, die Menschen, die wir an Bord hatten, alle, die kamen alle in Verbindung mit einer Pauschalreise zu uns. Damals der Tour, Schau ins Land, ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt.
Ja, ja, klar.
Das waren die größten, genau, das waren die Reiseanbieter. Na, also auf der anderen Seite war die Hapag-Lloyd, die hatte natürlich die TUI, die meisten Gäste von der TUI, so wie es heute auch noch ist. Aber wir hatten damals, der Tour war ein großer Reiseveranstalter, der von denen wir die meisten Passagiere hatten oder auch Schau ins Land und gab es noch andere, die ich jetzt nicht mehr zusammenkriege. Aber meine Motivation oder mein Ansporn war immer zu sagen, jeden Morgen, Mensch, die Leute reisen hier in Urlaub, die haben dafür Geld bezahlt, das war teuer Geld für die, die mussten sich das hart erarbeiten und fliegen jetzt in den Urlaub, ob nun nach Lanzarote oder Mallorca oder Kos oder Heraklion, Kreta, spielt jetzt keine Rolle, aber die freuen sich darauf. Und der Flug, der Urlaub, den die damit verbinden, die Menschen, der beginnt ja schon frühst beim Aufstehen.
Das ist eine ganz krasse Ansicht.
Und das Stück Flugzeug fliegen, ne? dieses an den Airport kommen, ne? So einmal im Jahr ist das dann dieses große Ereignis, ja, wo man mit der Familie dann an den Airport fährt, ja, die müssen ja nicht aus Dresden kommen, sondern die kommen ja sonst woher und fahren dann mit dem Auto an ihren Flughafen und dann geht es los, und dann ist die Spannung da, da wird die Koffer abgegeben. Und dann wollen die natürlich auch irgendwie an Bord begrüßt werden. Und die meisten waren ja auch so, dass sie sich gefreut haben. Und da habe ich dann versucht natürlich, dass diesen Urlaubsbeginn für die so angenehm wie möglich, so lustig wie möglich, so schön wie möglich zu gestalten. Und andersrum auf dem Rückflug, wo ich dann gesagt habe, okay, die hatten jetzt ihren Urlaub, die haben Spaß, die wollen jetzt noch sicher, behütet, vernünftig, lustig nach Hause kommen, steigen dann in ihr Auto und fahren wieder nach Hause. Und der Urlaub ist abgerundet. Das war für mich so der Mindset, den ich so hatte.
Mhm. Kann das sein, dass die auch durch den Urlaub, durch diese Stimmung auch sowieso eher gute Laune hatten, dass es da gar nicht so eine Querulanten gab?
Ja, also das kann ich ganz klar sagen. Also gerade in Dresden war das so, dass das doch immer sehr, sehr, sehr nett und sehr, sehr, sehr freundlich war, was ich da erlebt habe von den Passagieren. Es gab natürlich, aber wie gesagt, es war immer noch in der Zeit, wo es keinen Einzelplatzverkauf gab. Ja, also war damals auf dem allerersten Flug mit dem allerersten Einzelplatz Verkaufspassagier war ich mit dabei. Das war von Mallorca nach Düsseldorf. Den Flug habe ich mitgemacht. Das war auch noch so ein bisschen spannend und so. Wo hat das allererste Mal Air Berlin ein Ticket, nur Flug ohne Pauschalreise, an einen Passagier verkauft hat? Da war ich mit dabei.
Cool.
Richtig, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber wie gesagt, das meiste war halt immer mit einer Pauschalreise verbunden. Das heißt, die eine Woche Mallorca oder die eine Woche Kreta war verbunden mit einem Air Berlin Flug.
Aber das ist nicht ausgestorben.
Ich weiß, das ist heute
ja jetzt noch. Jet2, das steht auf den ihren Fliegern bei Jet2, steht Package Holidays You Can Trust. Ne?
Ja, genau.
Das gibt es ja immer noch.
Richtig.
Aber der Trend geht halt einfach zum Flug, Mietwagen und Hotel.
Genau.
Was ich auch schöner finde irgendwo.
Ja.
Aber ja, krass. Also ich habe das auch so mitbekommen. Ich weiß noch, früher haben meine Eltern im Herbst, Steppke, jetzt weiß ich jetzt nicht genau, ob das so war, kamen die im Herbst die neuen Kataloge raus. Ich war dazu jung.
Ja, ja, ist richtig.
Haben sie, dann haben sie das rausgesucht und dann weiß ich noch ganz genau, da gab es immer zwei Kataloge. Es gab den Katalog und den Preisanhang.
Ja. Genau, ja. Den Preistitel. Genau.
Und da haben sie sich dann immer das rausgesucht, dann haben sie nachgeschaut, was es wann, wie, wo kosten würde.
Genau.
Und komplett analog. Das heißt, die Preise waren ja fix.
Ja.
Das heißt, unabhängig von der tatsächlichen Nachfrage. Das weiß ich noch, da hat man geguckt und da war 1400 Mark oder was es war. Ach, das ist zu teuer, das kann man sich nicht leisten. Ne?
Richtig.
Das ist ja echt Nostalgie. Jetzt müssen wir direkt doch mal kurz 8 Bitte umschalten. Dann später. So war das, ne?
Ja.
Aber findest du, dass man das, hätte man das abwenden können, was passiert ist? Oder findest du, das ist der Weg, der halt passieren musste, weil Sachen sich verändern, dass erstens du nicht mehr in der Fliegerei bist und zweitens Air Berlin auch nicht mehr da ist?
Vielleicht mal als ersten Step Air Berlin. Also Air Berlin ist sicherlich auch am Management gescheitert. Am extremen Expansionskurs. Air Berlin ist auch gescheitert an der Übernahme von LTU seinerzeit, dieses Langstreckengeschäft mit zu übernehmen. Ich denke, das war alles nicht richtig. Wohl dem ist es natürlich auch schwierig, hier in Europa oder gerade in Deutschland gegen Lufthansa, gegen so einen großen Konzern zu bestehen. Hat nun leider nicht geklappt. Trotzdem, das Rote Herz werden viele nicht vergessen, denke ich mal.
Ich vergesse es nicht. Ich sehe das noch, wie ich es gekriegt habe.
Das wird bei vielen Menschen immer noch im Kopf bleiben und auch nicht vergessen werden. Das war sicherlich eine ganz, ganz tolle Zeit. Es tat mir auch unendlich leid um jeden Mitarbeiter damals von Air Berlin, der da gehen musste. Ich für meinen Teil, ich persönlich, wo ich dann gesagt habe, okay, bis hier und nicht weiter, das war eine persönliche Entscheidung. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war mir zu anstrengend und das war ja auch eingangs nicht mein Wunsch. Das heißt, es war ja am ersten Tag, als ich angefangen habe, für mich stand fest, klar, entweder es geht dann irgendwann mal relativ fix ins Cockpit, weil du wirst auch älter. Du musst dann, und wenn du das nicht schaffst, dann bringt dir die Kabine, bringt dich ja nicht weiter. Klar kannst du dann noch das Purser-Programm machen, aber es ändert nichts. Schlussendlich ist das ein anstrengender Job als Flugbegleiter heutzutage. Es sind dieselben Zeiten, es ist wenig Freizeit, es ist viel auch Entbehrung. Ja? Und das hat man aber auch im Cockpit. Ja, vielleicht noch ein kleiner Ausflug. Wir hatten seinerzeit bei Air Berlin 14 Tagesdienstpläne. Das heißt, wir wussten, was die kommenden 14 Tage ist. Danach wussten wir nicht. Und das war nicht selten, dass damals, wir waren noch nicht so vernetzt. Es gab kaum Smartphones, waren noch nicht erfunden. Internet war auch noch in den Kinderschuhen. Ja, das heißt, es war keine Seltenheit, dass wir nach einem Flug nachts um 1 gelandet in Dresden im Co-Raum bis früh um 3 oder 4 gewartet haben, bis aus dem Faxgerät der Dienstplan rauskam für die nächsten 14 Tage.
Ja. Das ist krass.
Das war keine Seltenheit. Mhm. Ja. Und das heißt, da stand dann entweder drauf, Koffer packen und noch schnell Wäsche waschen, weil am Abend fährst du wieder irgendwie mit dem Taxi nach Berlin, ja, weil es da weitergeht für dich. Oder du fliegst um 10 Uhr mit Lufthansa erstmal nach Frankfurt, weil da die Base haben aufgebaut wird und noch nicht fertig ist und dort Personal gebraucht wird und fliegst dann 5 Tage von Frankfurt aus. Das heißt, du hast irgendwie Gedanken gemacht, wie du dein Kram zusammen organisierst, vielleicht zu Hause noch schnell die Katze fütterst, wenn es die Nachbarin noch nicht getan hat oder schnell dann noch ein paar Hemden findest und die bügelst. Am besten du nimmst das Reisebügeleisen gleich wieder mit.
Ja, krass. Das war ja alles zu Zeiten von noch nicht Low Cost.
Nee.
Wie kommt es denn zu solchen Arbeitsbedingungen?
Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Wir waren ja auch nicht bei Air Berlin angestellt. Wir waren bei der CHS angestellt. Cabin Handling und Service hieß die Firma da.
Sowas wie Leiharbeiter oder was?
Genau, wir waren praktisch ein Subunternehmen der Air Berlin. Und das heißt, krass. Wir haben, genau, das Personal wurde an die Air Berlin, also von der CHS, von der Cabin Handling und Service, mit denen ich einen Arbeitsvertrag hatte, wurde das Personal an die Air Berlin ja, per Subunternehmen vermietet, verleiht. Ne? Wir waren Leiharbeiter, genau.
Und das gab, war 1999.
Genau, und es gab auch nur zwei Jahresverträge. Mhm. Immer wieder, die dann wieder verlängert wurden. Genau, so war das damals.
Haben wir noch nicht gedacht.
Mhm. Ja.
Das denkt man immer nicht, weil es gibt ja dieses Romanticizing, weil man sagt, ja, wie du sagst, das rote Herz vergisst man nicht. Aber das ist kein rotes Herz, was du gerade erzählst.
Nee, das war schon hardcore. Das war schon schwierig für die, für manche Leute. Ne? Da war es dann auch schon mal so mitunter, dass nach zwei Jahren dann der Arbeitsvertrag eben nicht verlängert wurde. Das war dann in der Regel so, dass es saisonal so gestaffelt war, dass das dann irgendwann im Oktober stattfand. Und dann ist man auch schon mal Ende Oktober oder im November stempeln gegangen und wurde dann im April mal wieder eingestellt, wenn die Saison anfing. Sowas gab es auch.
Das gibt's ja nicht. Mhm. Aber warum hört man diese Geschichten normal nicht, wenn über Air Berlin geredet wird? Ich kenne nur die positiven Geschichten. Ist das wie die Ex-Freundin, die irgendwann mal vor 10 Jahren verflossen ist, wo man sich denkt, naja.
Wahrscheinlich, ja.
Weil das ist ja echt nicht gut.
Nee, das war wirklich nicht schön. Das war natürlich, könnt ihr euch ja vorstellen, die eine oder andere Kollegin, Stewardess, ist dann auch mal schwanger geworden. Und dann war es das natürlich, ne?
Krass. Nicht schön. Krass. Ja. Also, da muss ich mal so eine rhetorische Pause hier einlegen, weil das sind so Insights, die ich noch nie von Air Berlin gehört habe. Noch nie.
Genau. Es gab keine
Festverträge. Ich kenne ja nur die Pilotensicht.
Ja, genau.
Alles war immer gut, keine Procedures, Flight Director off und rechts rum 4-mal Final, 500 Feet Gate, 1000 Feet Gate, scheiß drauf.
Und alles eine große Familie.
Und alles eine große Familie und alle gehören zusammen.
Nein, es war auch so.
Dass es damals Leiharbeit gab, ich muss das nochmal wiederholen, so diese Leiharbeit gab, wo du als studierter Ingenieur, richtig?
Ja, genau.
In Leiharbeit gehen musstest, weil du deinen Traum nachgehen willst, habe ich noch nie vorher gehört.
So war das damals. Genau. Schwierig.
Ich würde mal sagen, zum Abschluss würde ich gerne noch zwei kleine Geschichten von dir hören.
Zwei kleine Geschichten.
Wenn du an das kleine rote Herz denkst. Eine schöne Geschichte und eine, die nicht so schön ist.
Ich kann das, es war so ein Mix aus mehreren schwierigen Situationen, die es dann manchmal gab, die aber auch für mich dann, die ich mir vielleicht auch ein Stück weit selber schlecht gemacht habe. Aber es waren da diese Vielzahl von extrem anstrengenden Flügen, wo die Zeit uns im Nacken hing, wo wir keine Zeit hatten. Und wo ich dann gemerkt habe, ich habe gespürt, dass dem Passagier das nicht passt, wie wir dort durch die Kabine springen. Und ich hatte das Gefühl, dass den Passagieren das irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass denen auch das Sicherheitsgefühl verloren gegangen ist, weil eben Service über alles stand. Ja, das war so eine Geschichte, wo ich das, und das habe ich mehrfach gespürt. Ne? Ich hatte eine Geschichte, da bin ich durch die Kabine schnellen Schrittes, wie immer, durch die Kabine, weil man muss ja noch den Duty-Free-Verkauf machen, weil der zahlt ja auch irgendwie mit aufs Gehalt ein. Und
halt, Moment, stopp, da muss ich nachfragen. Das heißt, ihr hattet damals schon Provision?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir waren am Duty-Free-Verkauf beteiligt.
Weil ich wollte nur wissen, weil das ist ja so ein aktueller Punkt, wo viele sagen, das ist ja, da gab es ja Reportagen von verschiedenen Dokus, wo sich genau darüber aufgeregt wurde. Okay, gut.
Ja, hatten wir schon, genau. Und genau, wollte ich dann fertig erzählen. Und da war eine ältere Dame, die hat mich dann festgehalten, wo ich gedacht habe, was ist denn das jetzt? Was ist hier passiert? Und die sagt, junger Mann, machen Sie doch mal eine Pause. Sie rennen ja hier auf und ab und sie kriegt man ja gar nicht zur Ruhe. Ich sehe Ihnen das an.
Ach,
krass. Das war so ein Punkt, krass. Ja. Ich sehe Ihnen das an. Das tut Ihnen nicht gut, ja. So eine richtig nette Rentner-Omi, ihr kennt die, ja. Ihr habt die schon mal gesehen. Ihr wisst, wen ich meine. Und das war so ein Punkt, der hart eingeschlagen hat.
Aber warum hast du das so gemacht? Hast du das Gefühl, dass wenn du da besser agierst, dass dein eigentliches Ziel dir näher kommt? Oder warst du in dem Modus, weil du wusstest, du musstest jetzt abliefern?
Richtig, du warst in dem Modus. Du wusstest. Und es gab auch dann zum Schluss, hat die Firma so expandiert, ich hatte so viele neue Kolleginnen, ich war dann auch irgendwann mal Pate, ja, habe mehrere Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter mit ausgebildet, die ihre Patenflüge bei mir hatten. Und da war es keine Seltenheit, dass ich bei der Landung gestanden habe, hinten in der Küche. Mhm. Das war keine Seltenheit. Und das ist dann, da fehlt dann auch der Sicherheitsgedanke, weil ich darf nicht bei der Landung, wenn wir aufsitzen, darf ich nicht hinten in der Küche stehen und darf da Müll wegsammeln, weil einfach die Küche noch nicht fertig ist. Mhm. Das geht nicht. Das ist gefährlich und das ist nicht richtig. Ja, und das war sehr oft dann zum Schluss, wo ich gesagt habe, nee, das geht nicht. Aber eine schöne Geschichte hatte ich, da ist mir tatsächlich der allzeit bekannte und überall verwendete Tomatensaft, der ist mir wirklich vom Tablett gerutscht und bei einer Passagierin auf die Hose gefallen. Und da wir aber vorher total Spaß hatten, die waren auf dem Rückweg, das weiß ich noch, nach Dresden. Und wir haben uns unterhalten und so immer vorbeigehen. Und wir hatten so einen Spaß das war so eine ganze Truppe, die da hinten saß. So eine, weiß ich nicht, so eine Urlaubsklicke, die da unterwegs war. Und da ist mir dann auch wirklich der Tomatensaft entgleitet. Und die Passagierin hat mir gesagt, machen Sie sich keine Gedanken, alles gut. Ist nicht schlimm. Das war so lustig hier mit Ihnen. Sie haben so einen Spaß hier. Wir hatten so einen Spaß jetzt die letzte halbe Stunde. Alles gut. Machen Sie sich keine Gedanken. Ja. Das war eine schöne Geschichte. Das werde ich auch nie vergessen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja. War dann so ein bisschen der Lohn der Arbeit, ne? Wo man dann einfach mal so eine Clique hinten hatte. Und die haben gemerkt, okay, das ist cool. Das läuft mit denen hier. Das macht Spaß. Und wir kommen hier total. Wir haben ja noch mit Air Berlin einen total lustigen Urlaubsabschluss gefunden. Und das war natürlich schön.
Mhm. Krass.
Schon spannend.
Ich habe noch eine kleine Frage zum Abschluss.
Mhm.
Als du gekündigt hast, wusstest du, wie es weitergeht oder war es im Affekt?
Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Es war im Affekt. Ja, hast du recht. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich war blank. Also das muss ich noch ganz kurz erzählen. Es gab dann auch noch mal eine andere Oma, die hat mich dann mal irgendwann festgehalten und die hat gesagt, ich weiß, was Sie für eine Krankheit haben. Und Sie müssen aus dem Stress raus. Ich sage, wie bitte, was haben Sie denn jetzt gesehen? Ja, Sie haben einen kreisrunden Haarausfall. Und ich hatte tatsächlich hinten kahle Stellen am Kopf, wo keine Haare mehr gewachsen sind. Und die Oma hat gesagt, Sie müssen weg vom Stress. Das ist stressbedingt. Das war dann für mich der letzte Punkt der Reißleine, wo ich gesagt habe, nee, so geht's nicht weiter. So kommst du nicht voran. Das bringt nichts. Hier musst du die Reißleine ziehen für dich. Und habe ich dann für mich gemacht, genau.
Puh. Krasse Geschichte.
Ja.
Hast du schon mal in dem Detail so oft, so darüber geredet, in der Intensität?
Selten mit meinen Eltern, ja. Und damals meine Freundin, die war auch bei Air Berlin, die hat das ja alles mitbekommen. Ne? Die weiß das ja alles. Die ist dann noch 3 Monate länger geflogen. Die hat dann aufgehört und hat das Studium angefangen. Es hat dann gereicht. Es war dann für mich nicht mehr möglich. Ich wollte dann auch nicht mehr. Ich wollte dann hinschmeißen, weil das war nicht mein Traum. Traum war für mich vorne Cockpit. Das war mein großer Traum. Das war mein Ziel, nicht die Kabine. Und es ist vielleicht zum Abschluss noch der Satz, es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz anstrengender Job. Auch heute noch. Deswegen an alle, die hier zuhören, die vielleicht dann mal demnächst wieder im Flieger sitzen. Das ist kein leichter Job in der Kabine. Deswegen immer vielleicht mal ein bisschen mit einem anderen Auge draufschauen auf die Kollegen, die da durch die Kabine wetzen.
Und mit mehr Respekt.
Auf jeden Fall.
Mit mehr Respekt. Krass. Also ich habe hier ganz viele Eindrücke gerade gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tobi, du noch was zum Abschluss?
Ich bin ganz geflasht von dem Ganzen. also gerade auch von dem, also wegen dem Satz, dass ja Air Berlin ist so für mich immer so die Familie, die Großfamilie gewesen. Und die Herzen und die waren alle immer, also ich bin damals öfter geflogen. Dann mit Air Berlin und die waren immer super nett und das war toll und man weiß gar nicht, was so hinter den Kulissen so passiert, weißt du? Also weiß man ja nie, überall nicht, aber spannend. Also
ich muss natürlich sagen, dass ich die Einzelplatzverkaufs und die normalen, also wo dann Air Berlin hier am Markt anders agiert hat, nicht mehr als Reiseveranstalter, nicht mehr im Reiseveranstalter-Ticket mit drin war, die Mallorca-Shuttle-Zeit etc. pp., das war sicherlich ein bisschen was anderes. Man hat sich dort auch vom Service verändert und vom Image her ein bisschen verändert. Zu meiner Zeit 1999 bis 2002 war es natürlich wirklich immer mit einer Pauschalreise verbunden und hat man natürlich so viel wie möglich versucht reinzupacken. Und das war schon wirklich, also das Programm war schon eng gestrickt, das muss ich sagen. So war das damals.
Ja.
Lange her.
Lange her. Aber es hat man gar nicht das Gefühl, gerade so wie du es erzählst.
Nee, ich bin so da rein und ich denke mir jetzt gerade, ich habe jetzt, während du das erzählt hast, so zurückgedacht und denke mir so, was die Kabine eigentlich immer leistet. Ich meine, ich sehe es ja, wo ich das Jahr in Marrakesch war, wo man da gejumpseated ist. Aber ich hätte niemals von Air Berlin gedacht, dass, also, weil ich es halt auch nicht kenne, weil ich mich auch nicht damit so beschäftigt habe wahrscheinlich, aber das mit diesen Leiharbeitern und dass es ja eigentlich noch schlimmer ist als heute. Also ich bin geflasht und ich danke dir, Steppke, für diese ganz krassen,
sehr gerne,
und ehrlichen, bewegenden Eindrücke, ja, hier.
Danke dir.
Ja, sehr gerne. Ja, so war das lange her.
Eigentlich eine krasse erste Folge von Staffel 2 von, und vielleicht bist du bald mal wieder bei uns hier in unserem
Meisterwarnung
Cockpit.
Chroniken.
In diesem Sinne,
viel Spaß.
Eine gute Nacht und Dankeschön.
Und einen schönen Abend.
Gute Nacht.
Und einen schönen Morgen. Gute Autofahrt für die, die es beim Autofahren hören.
Ja. Genau, fahrt vorsichtig.
Tschüss.
Macht's gut.
Jo.
Ciao.